und sie unter meinen Schutz gestellt. Doch als meine Sonne, meine Sterne gestorben war, ist Mago erneut über sie hergefallen, hat sie wieder geschändet und sie getötet. Ago sagte, das sei ihr Schicksal. Ich erinnere mich, sagte Ser Jorah. Ich war lange allein, Jorah, allein abgesehen von der Gesellschaft meines Bruders. Ich war so ein kleines, verängstigtes Ding. Viserys hätte mich beschützen sollen, aber stattdessen hat er mich gequält und mich noch mehr verängstigt. Das hätte er nicht tun sollen. Schließlich war er nicht nur mein Bruder, er war auch mein König. Wozu machen die Götter Menschen zu Königen und Königinnen, wenn nicht um diejenigen zu beschützen, die sich nicht wehren können?
Manche Menschen machen sich selbst zum König. Robert zum Beispiel.
Der war kein richtiger König, erwiderte Dany voller Hohn. Er hat keine Gerechtigkeit geübt. Gerechtigkeit, dafür gibt es Könige.
Darauf hatte Ser Jorah keine Antwort. Er lächelte nur und berührte ihr Haar ganz sacht. Das genügte schon. In dieser Nacht träumte sie, Rhaegar zu sein und zum Trident zu reiten. Doch sie saß auf einem Drachen, nicht auf einem Pferd. Als sie das Heer des Usurpators am anderen Ufer entdeckte, waren die Ritter alle in Eis gerüstet. Doch sie hüllte sie in Drachenfeuer ein, und sie schmolzen dahin und verwandelten den Trident in einen reißenden Strom. Im Hinterkopf wusste sie natürlich, dass sie träumte, trotzdem jubelte und frohlockte sie. So hatte es geschehen sollen. Das andere war nur ein Albtraum, und ich bin erst jetzt aufgewacht. Plötzlich schlug sie in der dunklen Kabine die Augen auf und der Triumph war keineswegs verflogen. Die Balerion schien mit ihr zu erwachen. Sie hörte das leise Knarren von Holz, das Wasser, das am Rumpf gluckerte, Schritte auf Deck über ihrem Kopf und noch etwas. Jemand war bei ihr in der Kabine.
»Iri? Jiki, wo seid ihr?«
Ihre Zofen antworteten nicht. Es war zu finster, um die Hand vor Augen zu sehen, doch sie konnte jemanden atmen hören.
»Jorah, seid ihr das?«
»Sie schlafen«, sagte eine Frau. »Sie schlafen alle.« Die Stimme war sehr nahe. »Sogar Drachen müssen schlafen.« »Sie steht vor mir. Wer ist da?«
Dany spähte in die Dunkelheit und glaubte, einen Schatten zu erkennen, einen schwachen Schemen.
»Was wollt ihr von mir?«
»Erinnert euch. Um nach Norden zu gelangen, müsst ihr nach Süden ziehen. Um nach Westen zu kommen, geht nach Osten. Um vorwärts zu gelangen, geht rückwärts. Und um das Licht zu berühren, müsst ihr unter den Schatten hindurchziehen.«
»Queite?«
Dany sprang aus dem Bett und riss die Tür auf. Bleiches, gelbes Laternenlicht flutete in die Kabine. Und Iri und Jiki setzten sich verschlafen auf.
»Khaleesi?« murmelte Jiki und rieb sich die Augen.
Viserion erwachte, sperrte das Maul auf und eine helle Flamme leuchtete den Raum bis in die finsterste Ecke aus. Von einer Frau mit einer rot lackierten Maske war keine Spur zu sehen.
»Khaleesi, fühlt ihr euch nicht wohl?« fragte Jiki. »Ein Traum.«
Dany schüttelte den Kopf. »Ich habe nur geträumt, weiter nichts. Schlaft weiter. Gehen wir alle wieder schlafen.« Aber der Schlaf wollte sich nicht mehr einstellen.
»Wenn ich zurückschaue, bin ich verloren«, redete sich Dany am nächsten Morgen ein, während sie Astapor durch das Hafentor betrat.
Sie wagte nicht daran zu denken, wie klein und unbedeutend ihr Gefolge in Wirklichkeit war, sonst hätte sie all ihren Mut verloren. Heute ritt sie ihren silbernen, trug Pferdehaarhosen und eine bemalte Lederweste, einen bronzenen Medaillongürtel um die Hüfte und zwei weitere gekreuzt über den Brüsten. Iri und Jiki hatten ihr das Haar geflochten und das winzige Silberglöckchen hineingehängt, dessen Läuten von den Unsterblichen von Quart und ihrem verbrannten Palast des Staubes kündete. Die roten Ziegelstraßen von Astapor waren heute Morgen nahezu dicht bevölkert. Sklaven und Diener säumten die Wege, während Sklavenhändler und ihre Frauen ihre Tokars angelegt hatten, um dem Treiben von ihren Stufenpyramiden aus zuzuschauen.
»Sie unterscheiden sich eigentlich nicht so sehr von den Menschen in Quart«, dachte sie. »Alle wollen einen Blick auf die Drachen erhaschen, damit sie ihren Kindern und Kindeskindern davon erzählen können.«
Dabei fragte sie sich, wie viele von ihnen überhaupt je Kinder haben würden. Ago schritt mit seinem großen Dothraki-Bogen vor ihr her. Der starke Belvas ging rechts von ihrer Stute, das Mädchen Missandei links. Ser Jorah Mormont folgte ihr in Kettenhemd und Überwurf und starrte jeden finster an, der ihr zu nahe kam. Akaro und Yogo beschützten die Sänfte. Dany hatte befohlen, das Dach zu entfernen, damit die Drachen auf der Plattform angekettet werden konnten. Iri und Jiki ritten neben ihnen und taten ihr Möglichstes, um die drei ruhig zu halten. Dennoch schlug Viserions Schwanz hin und her, und er stieß erregt Rauch aus den Nüstern. Rhaegal spürte ebenfalls, dass etwas nicht stimmte. Dreimal versuchte er, sich in die Luft zu schwingen, wurde jedoch stets von der schweren Kette in Jikis Hand zurückgehalten. Drogon hatte sich zu einer Kugel zusammengerollt und Flügel und Schwanz eng angelegt. Nur an seinen Augen sah man, dass er nicht schlief. Der Rest ihres Volkes schloss sich an. Rolio und die anderen Kapitäne und deren Mannschaften und die 83 Dothraki, die von den 100.000 geblieben waren, welche einst in Drogos Khalasar geritten waren. Die Ältesten und Schwächsten hatte sie im Inneren der Kolonne postiert, zusammen mit den stillenden Müttern, den Schwangeren, den kleinen Mädchen und den Jungen, die noch zu klein waren, um ihr Haar zu flechten. Die übrigen, ihre Krieger, ritten außen und trieben die trostlose Herde voran. Wenig mehr als 100 hagere Pferde, die die rote Wüste und das schwarze Salzmeer überlebt hatten. Ich hätte mir ein